Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach am 8. Mai 2026 in Zürich. Am Mikrofon ist Gami Leute. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Und ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuhörer im wunderbaren Nebelspalter-Studio im Medienzentrum Bundeshaus. Gegenüber vom Bundesratshaus, das hat 1860, hat das die Stadt Bern der Eidgenossenschaft geschenkt. Da ist die Stadt Bern noch nicht linksgrün regiert gewesen. Da hat die Stadt Bern noch Geld gehabt. Gut. Zurück in die Gegenwart. Heute die erste Welle Umfragen von GFS Bern im Auftrag von der SRG zu der 10 Millionen Schweiz Initiative und Zivildienstgesetz. Das Resultat nicht wahnsinnig aussagekräftig, einmal bei der Nachhaltigkeitsinitiative. 47 sind dafür, 47 dagegen, 6 noch unbestimmt. Zivildienstgesetz ein bisschen klarer, 52 dafür, 40 dagegen. Was ist dein Kommentar, Camille?
Ja, es passt. Ich habe damit gerechnet, dass bei GFS Bern das ein bisschen mehr in einer Pattsituation wird sein und nicht so klar ein Entscheid sein. Aber trotzdem finde ich es krass, weil ich immer das Gefühl habe, dass man bei GFS Bern das Problem hat, dass man die linke Seite ja überschätzt. Und man ist in der Vergangenheit 2-3 Mal eben doch nicht so nah dran gelegen wie Konkurrenz. Und da habe ich darum wie erwartet, dass jetzt da der Nein-Anteil doch höher wird, aber es ist eine Pattsituation.
Es ist eine Pattsituation. Wenn man dann ein bisschen, du hast jetzt ein Links-Rechts-Schema angesprochen, wenn man das ein bisschen anschaut, oder? Dann kann man bei GFS Bern, ich tue es verlinken, das noch genauer unter die Lupe nehmen. Oder bei der grünen Partei, bei der SP, ist es klar, da ist wirklich eine grosse Mehrheit ist gegen die Initiative. Bei den Grünen ein bisschen weniger, bei den Grünliberalen noch mal ein bisschen weniger. Interessant wird es dann in der Mitte. Oder? Wir erinnern uns, letzte Woche eine Lewas-Umfrage im Auftrag von Tamedia hat eine Mehrheit bei der FDP gesehen, die für die Initiative ist oder eher für die Initiative und eine knappe Minderheit bei der Mitte, die dagegen ist oder eher dagegen ist. Bei GFS ist es genau umgekehrt. Also 47% der Mittewähler sind bestimmt, bei ihnen heisst es nicht einfach dagegen, sondern bestimmt dagegen. 11% eher dagegen, zusammenzählt gibt es 58. Da bist du nicht mehr in der Nähe von 50, oder? Und bei der FDP sieht es dafür anders aus. Dort sind 38% bestimmt dagegen, 10% eher dagegen, zusammenzählt 48. Das ist etwa das, was Lewas bei der Mitte vorausgesagt hat, oder? Konstatiert hat. Es ist ja nicht unbedingt eine Prognose, es ist eine Momentaufnahme. Ich muss noch sagen, der mögliche Fehler ist bei 2-3%, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, aber trotzdem, die Mitte jetzt plötzlich deutlich im Ja, die FDP im Nein. Was sagt ihr das?
Ja, eben, es ist so ein bisschen eine Sample-Frage, habe ich den Eindruck, natürlich bei den Parteien, wo man ein besseres Sample hat, sei es jetzt Lewas oder GFS Bern. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass man bei GFS eigentlich näher dran war bei der Mitte, dass man dort auch gute Vernetzung hat, einen guten Pool. Spannend finde ich, wenn man auch die anschaut, wo ja keine Partei sich zugehörig fühlt, dass man dort kann sagen, 33% sind bestimmt für 10 Millionen Initiativen und 17 auch eher dafür. Also man sieht auch, dass in der Politisierung von denen, die sich eben nicht der Partei annähern oder näher fühlen, dass dort die Initiative kann doch einen Teil überzeugen. Und das spricht auch ein bisschen für die Theorie, dass das Leute sind, die ja eher fern sind vom politischen Business, die jetzt aber durch die Abstimmung politisiert werden. Und sicher wird auch natürlich eine Rolle dann spielen bei der Stimmbeteiligung. Das sind dann Leute, die eben sonst nicht an die Urne gehen, aber in diesem Thema werden an die Urne gehen.
Ja, dazu hat GFS auch etwas publiziert. Sie gehen davon aus, dass Stimmbeteiligung überdurchschnittlich wird sein. Sie sagen von 50%. Ich bin fast sicher, ich würde fast wetten, dass das noch steigt, dass das über 50% wird sein. Man sieht, dass eben einerseits denen, die sich keiner Partei zugehörig fühlen, oder auch, dort sind sich Lewas und GFS Bern einig, wenn du auf Haushaltseinkommen schaust, oder? Die, die weniger verdienen, unter 5'000 Franken, sind halt sehr deutlich im Jahr. Und es nimmt ab bei den reichen Leuten, aber nicht so fest. Also auch Haushaltseinkommen über 11'000 Franken sind immer noch 45% klar. Im Nein 49%. 49 im Nein, Entschuldigung, 45 im Ja. Das ist zu wenig Unterschied, um einen riesen Gap zu machen. Aber es ist dort klar, eben, es ist keine SVP-Initiative. Oder? Ich habe jetzt heute auch wieder ein Film gesehen von Cedric Wermuth. Er spielt voll auf Karten. Es ist eine Links-Rechts-Abstimmung. Nein, es ist eben eine Abstimmung über Leute, die besorgt sind über die Zuwanderung. Und Leute, die sagen, das kann so weitergehen, mich trifft es ja nicht. Und es sind natürlich die, die über 11'000 Franken Haushaltseinkommen haben, die trifft es natürlich viel weniger. Und ich meine, wenn das der Cedric Wermuth nicht sieht, er, der ja eigentlich der Vertreter von der anderen sollte sein, ja, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen.
Ich finde es spannend, wenn man sich so ein bisschen Sie sagt, dem Zeitungsart anschauen, oder? Wo wohnen die Leute? Wohnen die Leute in der Stadt, in der Aglo oder eher auf dem Land? Auch dort ist die Konfliktlinie gar nicht da, oder? Man würde auch meinen, wenn man, dass man auf das auch würde gehen, oder? Dass die in der Stadt ein anderes Bild haben als die auf dem Land. Aber die Unterschiede sind relativ klein. Also in der Stadt hat man 35%, die ganz klar dafür werden stimmen, oder? Das ist weit über dem Wählerpotenzial von der SVP in der Stadt. Ich meine, wenn die SVP 35% in der Stadt hat.
Oh, Zürich ging es gut. Zürich ging es gut. Bern ging es gut. Basel ging es gut. Du, ja. Und die FDP kann auch noch ein paar Prozent haben von diesen 35. So sind wir ja nicht, oder?
Ja, aber da muss ich mir vorstellen, oder? Es, in der Stadt zieht auch die Initiative, ist weit über dem Wähleranteil, den die SVP hat. In der Aglo 44%, auf dem Land 42%. Also spannender ist die Aglo, finde ich. Die Aglo, wo ja das Szenario mit dem Wohnungsproblem durchmacht, wo die Städte schon lange kennen. Wir haben eine Bewegung von der Stadt in die Aglo, die Wohnungen sind zu teuer. Und was man ja sieht, das sieht man im Kanton Zürich ja sehr schön, zum Beispiel all die Städte, die um den Flughafen herum sind, oder Kloten, Bassersdorf, dort hat man Wohnungen, die mittlerweile fast so teuer sind wie in der Stadt Zürich. Es ist genau das, oder? Die Wohnungsprobleme aufgrund der Zuwanderung sieht man in der Aglo. Darum erstaunt mich jetzt das Resultat überhaupt nicht, dass man dort dafür ist, ja?
Genau, noch ein letzter interessanter Aspekt, wenn man auf Regierungsvertrauen geht. Es ist halt kein Wunder, wer kein oder wenig Regierungsvertrauen hat, stimmt der Initiative massiv zu. 58% bestimmt dagegen, 9% eher dagegen, zusammenzählt also 67, zwei Drittel. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass die Regierung, die Politiker, der Blob da, wie die Briten sagen, oder der Bubble in Bundesbern, eigentlich weiss, dass sie seit mindestens 12 Jahren, seit dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative, etwas sollte machen, aber einfach sagt, ja, nein, das geht nicht, der Gegenvorschlag wollen wir nicht, eine Zuwanderungsabgabe, nein, geht nicht. Wir müssen das schöne Abkommen mit der EU, wir müssen ja vielleicht Brüssel verrückt machen. Ja, ich glaube, die Menschen in diesem Land haben die Nase voll. Sie wollen, dass ihr Brüssel verrückt macht. Und es ist nicht gleich, wenn Brüssel nachher verrückt ist. Es ist nicht wirklich gleich. Sie wollen nicht mehr so eine ungehinderte, offene Zuwanderung. Sie wollen Zuwanderung steuern. Ist noch interessant, weil die neueste Kampagne habe ich gesehen heute, ein Video von der SVP, «Bewahren, was wir lieben», wo sie klar sagen, es geht nicht um Abschottung, es geht uns nicht um irgendwie eine rassistische irgendwie oder Fremdenfindlichkeit. Es geht nur darum, dass man das Heft wieder in die eigene Hand nimmt und Zuwanderung steuert. Ich glaube, diese Botschaft, auch in einem ganz anderen Stil gefilmt, die kommt bei sehr vielen, die vielleicht sonst mit der SVP nichts am Hut haben, möglicherweise an.
Ja, spannend ist, wenn man beide Kampagnen vergleicht. Ich sehe momentan ja eben die Chaos-Initiative, die wir bekämpfen
wollen. Ja,
wenn ich die Kampagne sehe, würde ich jetzt mein Geld draufsetzen. Die könnte aus einer Goal-Feder sein, also aus der Werbeagentur, wo der SVP nahe steht, weil sie genau immer die dramatischen Elemente hat. Man übertreibt ja gern. Und da haben wir ein völlig anderes Spiel. Auf der SVP-Seite ist man mit relativ einfachen Botschaften unterwegs, eben bewahren, was wir lieben. Es ist wirklich sehr simpel und sehr positiv ja auf eine gewisse Art. Oder man stellt ja die Schweiz als etwas Gutes da und das möchte man behalten. Und auf der Gegnerseite macht man es absolute Drama. Die Schweiz gehe unter. Eben, wir haben keinen Beck mehr, wir haben keinen Metzger mehr. Dort habe ich die Argumentation noch nicht gesehen. Der Beat Jans, der sagt, das Unispital muss ich sofort zumachen. Es ist mal eine umgekehrte Rolle.
Ja, und ich weiss aber von vielen, gerade auch so bei den FDP-Leuten oder so, dass das gar nicht ankommt, die Message, oder? Mhm. Dass sie ja genau wissen, dass das völlig übertrieben ist. Oder möglicherweise eben auch, weil der Stil gar nicht ein FDP-Stil ist, oder? Mhm. Ich glaube, das ist darum auch ein bisschen schräg. Aber es werden wahrscheinlich auf beiden Seiten, aber insbesondere auf der Gegnerseite, wird man noch sehr, sehr viel Geld jetzt reinbuttern. Ich sehe bis jetzt eben keine neue Storyline, kein neues Narrativ. Das ist ja dann immer bei denen, die das organisieren, die grosse Frage. Wechseln wir ein paar Wochen, oder? Ich meine, es ist jetzt am 8. Mai. In 5 Wochen ist der Abstimmungssonntag. In 2 Wochen gibt's die ersten Couverts bei den Leuten. Tun wir jetzt nochmal eine neue Kampagne aufsetzen oder nicht? In meinem früheren Leben als Lobbyist bin ich dann, das sind epische Sitzungen gewesen, weißt, wo du 8 Stunden darüber diskutierst, sollen wir nicht. Am Schluss machen wir es meistens nicht, weil man das Gefühl hat, man tut die Leute nur verwirren. Ich bin gespannt, wie es bei den Gegnern jetzt rauskommt.
Ich würde es nicht machen, außer man würde jetzt sehen bei GFS und Levas, dass welche Argumente bei den Gegnern ziehen und man wirklich völlig aufs Falsche gesetzt hat. Das habe ich jetzt nicht angeschaut. Aber die Meinungsbildung in diesem Thema, die ist schon lange gemacht, die ist schon gemacht gewesen, bevor der Abstimmungskampf richtig angefangen hat. Die Argumente sind bekannt gewesen. Du kannst mit einer anderen Strategie nicht mehr viel gewinnen, wäre jetzt meine Überzeugung.
Das werden wir selbstverständlich bei Bern einfach beobachten. Jetzt kommt ein Spot von den Befürwortern.
Pro Sekunde wird rund 1 Quadratmeter Land in der Schweiz zubetoniert. Wir verlieren damit die Natur als Lebens- und Erholungsraum. Deshalb Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative. Die will, dass die Zuwanderung endlich gesteuert und gebremst wird. Es könnten in den nächsten 23 Jahren fast noch 1 Million Zuwanderer kommen, aber der Bundesrat muss endlich handeln und Massnahmen ergreifen. Ja zu einer lebenswerten Schweiz. Deshalb am 14. Juni 2026 Ja zur Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz».
Ja, jetzt müssen wir schnell noch auf einen Aspekt gehen von unseren Lieblingsverträgen. Ich weiss, ihr da draussen, es gibt Leute, die zuhören und sagen, müsst ihr jeden Tag über die Rahmenverträge reden? Nein, wir müssen nicht jeden Tag über die Rahmenverträge, aber fast jeden Tag.
Auch es kommt da immer nur etwas raus.
Also es kommt auch immer etwas
raus. Wir können gar nichts dafür.
Ja, wir können wirklich nichts dafür. Ich habe halt wieder mal, es ist nicht so viel gelaufen jetzt in Bern. Ich habe wieder mal so einen Vertrag führen genommen, habe angefangen zu lesen, bin in die Vernehmlassungsantworten gegangen und so weiter und habe etwas Lustiges gefunden. Die grossen Verbände, also Greenpeace, WWF, auch Pro Natura und so, sind gegen das Luftverkehrsabkommen, weil dort Kabotageverbot wegfällt. Das heisst, Schweizer Airlines, wobei Swiss Air ist ja eine deutsche Airline, also die deutsche Airline Swiss darf in Zukunft in der EU Inlandflüge anbieten, also in den EU-Mitgliedsländern. Innerhalb von der EU hat sie das jetzt schon dürfen. Und umgekehrt dürfen die EU-Fluggesellschaften in der Schweiz Inlandflüge anbieten, also zum Beispiel Bern-Zürich. Also ich komme in Zukunft mit dem Flug ins Büro arbeiten. Oder wir können den Stau am Gotthard können wir überfliegen und abwinken, weil zum Beispiel Ryanair oder EasyJet vielleicht Zürich-Lugano anbietet oder so. Oder Zürich-Sion, wir können Skifahren. So. Und das macht natürlich den Umweltverbänden Sorge. Sie sind komplett dagegen. Sie bleiben auch jetzt nach der Vernehmlassung komplett dagegen. Sie kritisieren insbesondere, dass ja das Luftverkehrsabkommen der Integrationsmethode untersteht. Das heisst, man muss das EU-Recht gar nicht wie Schweizer Recht übernehmen. Wenn das im gemischten Ausschuss durchrutscht, dann gilt es einfach zack, bang. Und ich finde noch interessant, weil die Grünen sind ja jetzt im Unterschied zur Abstimmung über den EWR 1992, 93, 92 sind sie ja völlig für die Rahmenverträge. Von der Lisa Mazzone gibt es dann, wir brauchen gesicherte Beziehungen. Aber ihre Verbände, die haben das wirklich offenbar besser angeschaut und sind dagegen.
Ja, es ist vielleicht auch, wie du das in deinem Artikel geschrieben hast, in der Vernehmlassung und wie der Bund darauf reagiert hat, tut man ja nur auf einen Teil von der Kritik eingehen, und zwar
ja, wäre ja schlimm,
Umweltkritik, oder? Dass man sagt, man nimmt nicht an, dass es zu viel mehr Flugbewegungen wird führen, aber auf die Integrationsmethode, dort geht man ja eigentlich nicht drauf ein. Und ich habe das Gefühl, dass man bei den Grünen sich noch nicht positionieren musste, weil die Diskussion im Parlament noch nicht stattgefunden hat. Und dann habe ich schon den Eindruck, dass die Verbände auch werden lobbyieren gehen bei den Grünen und die Erwartung haben, dass man da das Thema wird ansprechen. Ich habe das Gefühl, bis jetzt hat man sich einfach mal positionieren gesamthaft. Wir sind für die Verträge. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Umweltverbände die einfach mit dem durchkommen lassen. Für das sind die zu nahe aneinander.
Es wäre vor allem eine interessante Geschichte. Und dann ist ja noch wichtig, das Luftverkehrsabkommen ist im sogenannten Stabilisierungsteil, also wo eben die bisherigen alle Verträge drin sind, also auch Personenfreizügigkeit zum Beispiel. Und es ist ja dann schon so, wenn dann die Grünen das ablehnen, dann müssen sie alles ablehnen. Und das ist ein Krott. Also ich glaube eben auch bei den Grünen, die sind jetzt ja beschäftigt, eine Nachfolgerin zu finden an der Spitze von der Fraktion. Man geht davon aus, dass das Greta Gysin wird aus dem Tessin, eine hervorragend kommunizierende, dreisprachig, sehr eloquente Dame. Ich freue mich drauf. Aber sie muss dann auch mal noch das Zeug lesen. Also das ist dann noch, wird dann noch eine interessante Geschichte. Bei Bern einfach bleiben wir selbstverständlich dran. Dranbleiben tun wir auch, wenn es um den Freihandel geht, weil Freihandel sichert Jobs, sichert tiefe Preise, sichert Vorteile für die ganze Schweiz. Und darum hört jetzt gut zu.
Präzisionsmaschinen, Industriekomponenten, Innovationen, ja sogar Zeug- oder Raketenteile. Die Schweizer Tech-Industrie exportiert rund 80% von ihren Produkten in Partnerländer weltweit. Darum ist der Freihandel so wichtig. Auch für die Menschen in den Partnerländern, die von Top-Technologien, von Ausbildungsplätzen, von Chancen und Perspektiven bei sich zu Hause profitieren können. Freihandel macht die Welt besser. Schauen Sie vorbei auf swissmem.ch. Ihre Schweizer Tech-Industrie.
Ja, dann, wenn wir gerade bei Propaganda sind aus Bundesbern, müssen wir den Beat Jans wieder mal erwähnen. Ich habe in meinem Briefing einen ersten Versand gemacht heute Nachmittag. Das ist interessant, weil mir ist diese Woche wirklich zugetragen worden, dass man richtig ein bisschen hässig ist in einem anderen Departement. Der Beat Jans hat bei der Debatte zum Gegenvorschlag zur neuesten Konzernverantwortungsinitiative wirklich die anderen Departemente über den Tisch gezogen, mit Hilfe vom Bundesamt für Justiz, wo sich hat instrumentalisieren lassen. Das ist darum problematisch, weil wir müssen auf die grundsätzliche Funktionsweise vom Bundesrat eingehen, oder? Die anderen Departemente haben sich halt verlassen darauf, dass die Informationen aus dem Bundesamt für Justiz auch wirklich stimmen. Du kannst nicht selber noch einen Apparat von Juristen aufbauen, um das zu überprüfen. Und ich habe ich habe das Framing-Tricks genannt von Beat Jans. Sechs Tricks zeigen, wie er die anderen Departemente über den Tisch gezogen hat. Er ist mit einem sehr extremen Gegenvorschlag in der Ämterkonsultation, hat ihn dann leicht zurückgenommen. Aber genau auf das, was er früher als Linke und SP-Nationalrat mit Hilfswerk-Vergangenheit vertreten hat, 2019. Ich verlinke ihn im Artikel und im Briefing auch auf Zitat von ihm. Und einerseits, weißt du, zumindest nur ein Beispiel, oder? Er sagt, ja, seinen Gegenvorschlag bringe ich Rechtssicherheit. Aber er bringt neue Haftungsnormen. Wenn du neue Haftungsnormen hast, dann hast du das Gegenteil von Rechtssicherheit. Bis nicht etwa 10-15 Prozesse beim Bundesgericht waren, hast du überhaupt keine Rechtssicherheit. Und dann vor allem der grosse Bogen, alle Details könnt ihr auf nebelspalter.ch lesen, aber der grosse Bogen ist, dass er sagt, das ist alles EU-kompatibel. Dabei hat die EU Ende Jahr ziemlich viele Normen zurückgenommen, eben zum Beispiel die Haftung oder die Eingriffsnormen, die Häufigkeit von Monitoring, Sorgfaltspflichten und so weiter und so fort. Und dann Beat Jans. Er hat einfach weitergemacht wie bisher. Und weißt, das habe ich jetzt gehört aus anderen Departementen. Wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass die Informationen, die aus dem Bundesamt für Justiz oder aus dem eidgenössischen Justizdepartement kommen, wirklich auch stimmen und die Sache so abbildet, wie sie ist, dann haben wir wirklich ein Funktionsproblem im Bundesrat.
Zwei Gedanken dazu. Ignazio Cassis, den ich ja am Mittwoch gehört habe, bei der Mittwochsgesellschaft, hat auch die Konzernverantwortungsfrage angesprochen. Aber aus völlig anderer Sicht. Er lobt die EU und sagt, da haben sie jetzt vieles richtig gemacht, oder wie sie sind ja zurückgekrebst, es ist ja ganz viel rausgefallen bei der EU. Und er lobt das, die Entbürokratisierung von dieser Konzernverantwortung in der EU, und sagt wirklich, das ist eigentlich etwas, was sie uns jetzt rechts überholen. Und jetzt sieht man den Beat Jans, der mit dem Vorschlag kommt, der eben am EU-Vorschlag, wie er vorher war, bevor man ganz viel rausgekickt hat, eigentlich sehr ähnlich ist. Also die Diskrepanz ist da. Zweiter Gedanke. Bundesamt für Justiz ist ja auch das, was ist es, die Studie gewesen, oder der Auftrag über das obligatorische Referendum Stände mehr. Und wenn man ja jetzt schon Fragen hat bei der Konzernverantwortungsinitiative, sollte man sich vielleicht als Bundesrat dann auch fragen, ist alles korrekt dann mit dem Bericht gelaufen zum Stände mehr?
Natürlich nicht. Ich meine, das ist längstens wieder Leid von Leuten, die besser daraus kommen als der Michael Schöll und wer da noch alles am Werk ist, wo ja letztlich Befehlsempfänger sind. Leider. Das Bundesamt für Justiz war einmal unabhängig gewesen. Hat jemand einmal den Bundesrat auch auf die Finger geklopft? Natürlich hinter den verschlossenen Türen, das ist ja klar. Aber er hat einmal gesagt, so geht es nicht. Und das ist interessant, was du sagst zu Ignacio Cassis. Er hat recht. Nur, er soll das nicht im Zug sagen. Er muss das seinem Kollegen Jans sagen. Oder wirklich? Und zwar bitte, wenn die Entourage zulässt, bitte am Wochenende das organisieren. Beat Jans, das zu sagen. Er ist ja nicht mehr so viel in Bern. Er ist ja jetzt auf einer Anti-SVP-Nachhaltigkeitsinitiative-Tour, wo er aber offenbar nicht gut ankommt. Ich meine wirklich, es ist so. Die EU hat für einmal etwas richtig gemacht. Sie hat noch weitergehen, muss man auch sagen, oder? Aber sie ist mindestens in die richtige Richtung gegangen, statt immer in die falsche. Also von dem her ist es ja gut. Ja, nächstes Thema. Wir bleiben beim Beat Jans und wir gehen noch zu unserem Lieblingsstaatssekretariat, kann man fast sagen, dem Staatssekretariat für Migration, SEM. Es ist ja bekannt worden, dass SEM, wir haben bei Bern einfach darüber berichtet, einen Auftrag am Schweizerischen Arbeiterhilfswerk gegeben hat, und zwar für eine externe Meldestelle für die Asylzentren, wo Asylbewerber, Mitarbeiter und sonst irgendwelche Leute, Zitat, allfällige Unregelmäßigkeiten in der Unterkunft können melden. Ich habe gerade heute bei 20 Minuten gelesen, jemandem ist ja das Handy gestohlen worden. Und
ja.
mit dem Wo-Ist-Mechanismus hat man gesehen, dass es in einer Asylunterkunft ist, aber die Polizei weigert sich, dort die Asylunterkunft zu untersuchen. Vielleicht die Person könnte dann eben die Meldestelle. Nehme ich dann Wunder, was das Arbeiterhilfswerk mit so einer Meldung macht, wahrscheinlich schubladisieren. Aber noch schlimmer ist, es hat eine Pilotphase gegeben für das Projekt. Die hat gezeigt, dass es fast keine so Unregelmäßigkeiten in Asylzentren gibt und dass eine Meldestelle kaum Einfluss auf die Stimmung bei den Asylbewerbern hat. Also dass das Ganze Getue, wir erinnern uns, ursprünglich Balthasar Glättli hat das unbedingt wollen, oder? Gar nichts bringt. Und trotzdem 270'000 Franken für eine Meldestelle, das ist sicher ein Telefon irgendwo beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Fantastisch finanziertes Telefon. Ich meine, look, so müssen wir nie mehr davon reden, dass der Staat irgendwie sparen tut.
Vor allem, wenn man sich anschaut, von diesen 380 Meldungen haben die meisten Themen Verpflegung, Infrastruktur und Hygiene betroffen, also beim Essen zum Beispiel, dass es nicht fein ist.
Gut. Also du und ich, die gerne Schnitzel essen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich finde wirklich, man soll in Asylunterkunft in Zukunft Schnitzel, und zwar von der Sau. Schweineschnitzel für alle. Ohne Hintergedanken natürlich. Soll man
ja, dann würde die Meldestelle halt einiges tun.
Aber es wäre gut für die Integration. Also gut, wir werden jetzt da nicht weitermachen, es wird nur schwierig. Aber es zeigt einfach wieder mal, oder, wie ein linkes Departement mit einem linken Staatssekretariat einer linken NGO Geld zuscheffelt für etwas, was gemäss Pilotphase nicht braucht und nicht bringt. Denkt einfach ihr da draussen dran, ihr finanziert es. Es ist zwar nur 270'000 Franken, aber ihr müsst euch vorstellen, das Bundesbudget ist voll von so Aufträgen. Und niemand ist im Moment gewillt, da wirklich auszumisten. Apropos ausmisten, da müssen wir schon noch schnell ans Bundesgericht. Wir berichten ja immer wieder darüber. Über die Liebesaffäre, die gesetzlich verbotene Liebesaffäre. Jetzt lässt das Bundesgericht die Liebesbeziehung zwischen zwei Richtern am Bundesgericht, die gemäß Bundesgerichtsgesetz Artikel 8 verboten ist, extern untersuchen. Und zwar durch eine Professorin, Maya Hertig von der Uni Genf, und den Jean-François Mellon, ehemaliger Präsident vom Waadtländer Kantonsgericht, und gerade kürzlich in den Medien war, weil er den Bericht gemacht hat, wo die Staatsrätin Dittli die Dame von der Mitte so in Verruf gebracht hat. Man hat ein bisschen den Eindruck, man will da sozusagen ein bisschen Romandie mit dem Auftrag betrauen, damit wir Deutschschweizer dann irgendwie nicht mehr recht wissen, wie es geht. Aber item, lustig finde ich auch den Auftrag. Also die Liebesbeziehung untersuchen, das hätte man auch uns zwei können beauftragen. Also wir werden dann wirklich schauen, wer schläft genau wo, wer grilliert mit wem, wann haben sie zusammen eine Ferien gemacht oder irgendwie so. Das könnte man auch Journalisten übergeben. Für das brauchst du doch nicht irgendwelche Rechtsprofessoren.
Ich könnte schon sagen, Detektivbüro von unsere Lotte nimmt neue Aufträge entgegen, Bundesrichter. Ja, wir finden alles raus. Wir lauern da vor den Hotels, um herauszufinden, wer wann dort hingeht.
Genau. Und mir kommt auch noch in Sinn, natürlich der Film «Schweizer Macher», oder? Also ich finde wirklich, man muss dann schauen, hätte Herr Donsala vielleicht ein Doppelbett daheim, weißt du? Könnte ja noch sein. Und er ist ja so, er sieht ja wirklich aus wie so ein Walliser Patriarch, so ein Macho. Vielleicht ist ja sie gut im Söckenkehren von ihm. Weißt du, so schwarze, aber nur kurze Söcken, weil ja, es ist ja grusig, so die Männer an diesem Bundesgericht haben nur kurze Söcken, wo man dann ihre behaarten Wädli sieht, die überhaupt niemand will sehen in diesem Land. Das wären alles Fragen, die wir hätten. Wir hoffen, Herr Mellon und Frau Hertig, oder wie heisst sie, tun das herausfinden. Wenn ihr Probleme habt mit dem herausfinden, eben das Büro von unseren Lotte. Wir machen es am Wochenende, wir machen es für ein Schnitzel oder in der Romandie auch für ein paar Austern können wir holen. Oder was könnte man, ein Fondue? Wobei
ein Sommer, gutes Fondue. Fondue kann man immer essen.
Sicher, okay, ja. Okay. Raclette ist an sich ein Sommergericht und ein paar gute Flaschen Waadtländer. Eben, meldet euch, wir sind für euch da, wirklich. Wir sind auch da für den, wie heisst er genau, den Loris Socchi. Apropos Söcke. Also wenn ich, ja, es ist ein italienisch stammender Name, CCHI, das tut man eigentlich Occhi aussprechen, ich hoffe, ich mache das richtig. Er ist der berühmteste linksalternative, langhaarige, nicht wahnsinnig gut angelegte, wahrscheinlich hat er gar keine Söcke an. Oder weil er auch noch seine schwarz umrandeten Zechen und den Fußschweiß, den er auch noch in die Welt heben, also okay, ich bin Opfer von meinen Vorurteilen. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil, er hat wunderbare Lederschuhe an. Nein, er ist berühmt, weil er schon wegen Diebstahl in einer IKEA-Filiale zu einer Busse verurteilt worden ist. Was ist jetzt passiert?
Ja, er hat zugegeben, dass er grundsätzlich immer schwarz fährt. Und zwar, weil er der Überzeugung ist, dass der ÖV gratis sein sollte. Darum denke er seit Jahren aus Prinzip gar kein Billett lösen und betont auch, es sei auch viel zu teuer, er könne sich das gar nicht leisten. Mit dem ist er ja schon gekommen, als er die IKEA-Vorhänge geklaut hat, weil er kein Geld hatte, weil er hat eigentlich ja den Obdachlosenhilfe spenden, war seine Ausrede. Und er ist ja auch noch berühmt worden mit dem «All Cops are Bastards» T-Shirt im Rat, wo er gekommen ist. Und ich glaube, bei den Ratskollegen ist mittlerweile nur noch Kopfschütteln und man wartet einfach auf die nächste Geschichte.
Ja, ich finde einfach, oder wenn er wirklich jeden Tag schwarz fährt, dann sagt das ja nur eins, dass in der Lausanner Verkehrsbetrieb zu wenig kontrolliert wird, oder? Ich meine, das ist ja klar, weil wenn genug kontrolliert würde, dann wäre es ja teurer, schwarz zu fahren, als mit einem Billett zu fahren. Also ich meine, das Einzige, was seine Kollegen oder auch die Lausanner Verkehrsbetrieb müssen besser machen, ist einfach mehr kontrollieren. Am besten in der Nähe von den Bushaltestellen, wo der Herr Socki einsteigt. Und vom Rat, genau. Man kann ja gerade vorne anstehen.
Du kannst vor dem Rat warten, ja.
Genau. Also auch da, da sind wir jetzt das Beratungsbüro Consulting, Lotte und Feusi für Defizitäre. Ich bin überzeugt, auch die Lausanner Verkehrsbetriebe sind hochdefizitär. Wir wissen, wie das geht. Der Herr Socchi ist eben die Lösung vom Problem. Auch ohne Söcke. Gut. Das war es. Ein bisschen eine längere Sendung, weil wir ganz viele müssen abarbeiten müssen, insbesondere aus unserer Lieblingsregion von der Schweiz, aus der Romandie. Wir, oui, on s'aime les Welches. Was wären wir Schweizer ohne die Geschichte aus der Romandie? Es ist ja grossartig. Danke vielmals allen Romans fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke vielmals fürs Weiterempfehlen, für eine Spende da zu lassen. Danke, dass ihr dabei seid, die ganze Woche. Danke, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, ab Montag auf dem gleichen Kanal. Zur gleichen Zeit, wie immer, am 5 Uhr live auf nebelspalter.ch. Und denkt dran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch